Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr Lachen, mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option.
Grüezi, Servus und Hallo zu dieser Folge Nummer 10. In der du erfährst, wie mein beruflicher Werdegang ist und wie ich es geschafft habe, mich selber anzunehmen, so wie ich bin und mich selber zu lieben. In der Folge Nummer 5 habe ich dir ja bereits ein paar sehr persönliche Details aus meiner Kindheit erzählt. Und in dieser Episode heute geht es weiter mit einem weiteren privaten Einblick. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, habe ich gesehen, dass ich eigentlich durch alle Jobs und Tätigkeiten, die ich gehabt habe, eines zählt. Ich war schon immer in gewisser Weise Coach und Mentorin. Im Grunde habe ich meine erste Tätigkeit als Coach und Mentorin als Jugendliche schon begonnen. Ich war mit 15 sehr aktiv in der Kolpingjugend unseres Ortes. Das war die einzige Möglichkeit, wo damals was los war, wo man raus konnte, wo man was unternehmen konnte. Und da war naheliegend, dass man sich in der Kolpingjugend, die gerade gegründet worden ist bei uns im Ort, aktiv beteiligt hat. Und das habe ich gemacht und bereits mit 15 habe ich zwei verschiedene Jugendgruppen geleitet. Eine Gruppe mit 6-Jährigen, mit Erstklässlern, was total süß war. Und die andere Gruppe mit Dritt- und Viertklässlern. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wurde dann auch bald schon in den Vorstand gewählt und war da im Vorstand der Kolpingjugend. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ihnen Mut zu machen und sie dabei zu begleiten, erwachsen zu werden. Wir haben damals alles Mögliche an Jugendfreizeiten geplant, ob das Zelten war oder Jugendgottesdienste und alten Nachmittage kreiert und. Also da konnte ich schon ganz viel einbringen und die Jugendlichen motivieren. Nach der Schule habe ich eine Fortbildung gemacht oder bin in die weiterführende Schule und habe eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht und habe danach erst als Kindergärtnerin einige Monate in einem Kinderhort gearbeitet und das war total krass so im Nachhinein, weil ich war gerade mal 18. Damals nicht unbedingt sehr selbstbewusst, ziemlich schüchtern und introvertiert. Und die Kinder, die damals, so also in den 80ern, ja, im Hort waren, es waren im Grunde genommen Kinder aus, ja, nicht unbedingt heilen Familien, ganz oft alleinerziehende Mütter, ganz oft schwer erziehbare Kinder. Auf jeden Fall war es so, dass ich gerade mal 18 war und die Kids, die Ältesten, waren 16. Da waren dann Jungs dabei, die einen Kopf größer waren wie ich. Und ja, da konnte ich nicht viel punkten mit meinen 1,65 und schüchtern. Und es war eine sehr herausfordernde Tätigkeit. Und Gott sei Dank habe ich schon bald das Angebot bekommen, in den Kindergarten in meinem Heimatort zu wechseln. Und da war die dann sehr, sehr gerne. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht, dort zu arbeiten. Die Kinder, die ich da betreuen durfte, waren logischerweise zwischen 3 und 6 Jahre alt. Und das Schöne war natürlich, dass man sich kannte. Also es war Dorf oder ist ein Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, damals mit so circa 3000 Einwohner und ich kannte die Eltern der Kinder natürlich privat und damit einigen war die befreundet. Und das war natürlich ganz andere Arbeit wie in diesem Hort. Aber obwohl ich diese Arbeit als Kindergärtnerin geliebt habe und ich habe auch Kinder oder ich liebe Kinder total. Für mich hat halt, ja, das Gehalt damals nicht gestimmt. Also als Kindergärtnerin hat und hat man auch heute noch nicht die großen Aufstiegschancen und wird meiner Meinung nach für die Verantwortung, die man trägt, total unterbezahlt. Und Anerkennung als Kindergärtnerin bekommst du im Grunde genommen auch nicht. Da kommen dann solche Sätze wie, ihr macht eh nichts anderes wie den ganzen Tag mit Kindern spielen. Und das stimmt halt so gar nicht. Und bei mir war es dann so, ich kann mich noch gut erinnern, es war Herbst, es müsste 1984 gewesen sein. Ich musste im Kindergarten oder ich durfte im Kindergarten früh aufstehen. Einmal die Woche hatte ich Frühdienst. Das hieß, da musste man um 6:30 anfangen, um die Kinder praktisch zu betreuen, deren Mütter arbeiten gingen und eben auch früh anfingen. Und ich bin aufgestanden, am Abend vorher war man weg und ich war müde natürlich und hatte so überhaupt keine Lust, in den Kindergarten zu gehen. Und die war dann im Bad gestanden. Und habe mal gedacht, sollte es jetzt mein Leben lang so weitergehen? Jeden Tag in der Früh in den Kindergarten und am Abend zurück, dann müde sein, nichts mehr unternehmen können. Und jeden Tag so der gleiche Trott. Und gedacht, nee, da muss ich mal was anderes einfallen lassen. Und ja, das Universum liefert ja ziemlich schnell. Direkt am nächsten Tag bekam ich die Einladung von unserem damaligen Finanzberater oder Vermögensberater zu einer Informationsveranstaltung, wo man sich informieren konnte über den Finanzdienstleister und ging hin. Und es war dann ganz interessant und ich wurde das erste Mal in meinem Leben damit konfrontiert, dass es Menschen gab, die damals 9 oder 10 oder 15.000 Mark im Monat verdienten. Das war für mich total utopisch. Die haben mir erzählt, es gibt Menschen, also diese Finanzdienstleister, die verdienen 20.000 Mark im Monat. Das war das Gehalt, was sie als Kindergärtnerin im ganzen Jahr hatte. Und dann haben sie mir natürlich angeboten, dass sie da anfangen. Sie haben mir angeboten, dass sie da arbeiten kann als selbstständige Finanzdienstleisterin oder Finanzberaterin und sie wird mich ausbilden und wenn ich dann soweit sei, könnte ich vom Nebenberuf einen Hauptberuf. Tja, ich bin ja Frau von schnellen Entschlüssen, war die damals schon. Am nächsten Tag bin ich in Kindergarten und habe gekündigt. Und dann bin ich zu dem Finanzdienstleister, zu dem Ausbilder und habe ihm gesagt, ja, ich würde anfangen. Aber gleich im Hauptberuf. Das heißt, ich startete mit 19 Jahren in die Selbstständigkeit, habe im Kindergarten gekündigt und habe sofort in Vollzeit angefangen, als Beraterin dort zu arbeiten. Dort war ich dann fast 10 Jahre lang recht erfolgreich und war lange Zeit die einzige Frau unter 30 Männern. Es war natürlich eine Herausforderung für mich, als Frau, wie erfolgreich sein konnte, ohne meine Weiblichkeit zu verleugnen. Wir teilten uns ein großes Büro und wir veranstalteten gemeinsame Schulungen, Seminare und Infoabende. Anfangs nahmen die Männer mir nicht wirklich ernst. Ich hatte natürlich keine Ahnung von dem, was sie da tat, weil ich war ja neu, war mit Abstand die Jüngste und damals sehr, sehr schüchtern. Ich habe große Probleme gehabt mit meinem Selbstwert, denn zur gleichen Zeit brach meine Krankheit aus. Damals wusste ich noch nicht, dass es eine Krankheit ist. Und durch die Krankheit nahm ich unkontrolliert enorm viel Gewicht zu und verdoppelte mich innerhalb eines Jahres. Mehr dazu sage ich dir sicherlich in der nächsten Folge, wo ich dir erzähle, um welche Krankheit es sich handelt. Nur So viel, ich habe mich in der Zeit gehasst. Ich war sowieso damals sehr schüchtern, sehr unsicher und so weiter. Ich war jetzt in diesem Job und ich musste mich zeigen. Ich musste raus zu den Kunden und die beraten. Ich musste lernen, mich selber zu lieben. Und obwohl ich mich damals wirklich hasste, also wie gesagt, ich konnte mir da auch gar nicht in den Spiegel schauen oder so, überspielte ich das, indem ich mir selber und auch den Männern bei uns im Büro oder überhaupt allen beweisen wollte und bewiesen habe, dass sie trotz meines Aussehens erfolgreich sein konnte. Ich musste es mir und den Kollegen beweisen. Für mein Ego war das extrem wichtig, mit den Männern mithalten zu können. Bald schon konnte ich dann die ersten Erfolge nachweisen und wurde plötzlich sichtbarer. Ich habe zum Beispiel als Einzige bereits nach dem ersten halben Jahr meine erste Reise gewonnen und habe einen Urlaub gewonnen in einem Luxushotel, 3 Wochen gemeinsam mit meinem damaligen Mann. Wurde mir da eingeladen, da einen ganz tollen Traumurlaub zu verbringen. Und plötzlich wurde ich wahrgenommen und das Erstaunliche war, dass die Männer mir dann begannen, ernst zu nehmen. Aber sie sahen in mir keine Konkurrenz. Und das war das Spannende, sondern mit der Zeit holten sie sich Rat bei mir, wenn es um Beziehungsprobleme ging. Wir waren alle jung, wir waren alle so eben zwischen 20 und 30, 35. Und sie haben sich auch von mir dann hinsichtlich ihres Auftretens und ihrer Kleidung gern beraten lassen. Und ich unterstützte ja sie und im Gegenzug dazu unterstützten und coachten sie mich. Und bald schon hatte ich auch in unserem Büro eigene Mitarbeiter und Führungsverantwortung. Es war eine total schöne, sehr partnerschaftliche Atmosphäre damals. Und ich habe da angefangen, auch die ersten Mitarbeiter auszubilden, habe Vorträge gehalten, habe Schulungen gehalten und habe da auch schon als Coach im Grunde genommen gearbeitet. Also das zieht sie irgendwie total durch. Ich hatte absolut keine Probleme, damals mit Männern zusammenzuarbeiten und es macht unglaublich viel Spaß, gemeinsam zu visualisieren, Pläne zu schmieden und miteinander zu arbeiten. Wir haben ein gemeinsames Büro gehabt und dann kamen einige Zeit später kamen plötzlich andere Frauen in unser Team. Und damit war die schöne Zeit sehr schnell vorbei und ein Zickenkrieg begann. Unter den Frauen war ein einziger Konkurrenzkampf, in dem es nur darum ging, wer besser aussah, die tolleren Klamotten hat und so weiter. Es wurde gemobbt, es wurde verleumdet und getratscht, was das Zeug hielt. Gott sei Dank war ich auch damals nur in einer Beobachterrolle. Das war der Vorteil an meinem Aussehen. Durch mein Aussehen bedingt war ich keine ernsthafte Konkurrenz, meinten die Mädels zumindest. Damals war ich unter den weiblichen Mitarbeiterinnen die absolute Außenseiterin. Ich war immer mit den Jungs unterwegs. In erster Linie ging es mir darum, als Frau erfolgreich selbstständig zu sein. Die Zickereien gingen mir ziemlich auf den Nerv. Und deswegen entschloss ich mich, halt selber nur Männer einzustellen damals. Meine absolute Stärke war damals eben schon die Ausbildung und die Qualifizierung neuer selbstständiger Berater. Und ich habe mir dann eine Organisation nur mit Männern aufgebaut, mit männlichen Beratern. Und das hat mir unglaublich großen Spaß gemacht und hat mich erfüllt, also total erfüllt. Mein Leben war die Finanzberatung. Und in der Zeit fasste ich den Entschluss, zu lernen, mich selber zu lieben. Ich hatte damals das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ich damals die bekanntesten Persönlichkeitstrainer innerhalb des Unternehmens kennenlernen durfte und Kurse machen durfte. Also da war dann so jemand wie Tepperwein und Nikolaus Enkelmann oder Sammy Moichu. Und ich durfte damals im Alter zwischen eben 20 und 27 da schon die ersten Persönlichkeitskurse machen. Und ich kann mich nur ganz gut erinnern, eines Tages in einem Seminar bei Nikolaus Enkelmann waren so, ich schätze mal, so 500 Menschen waren da. Und ich habe ihn beobachtet auf der Bühne, wie er da gesprochen hat und so. Und dann habe ich mir gedacht, boah, genau das möchte ich irgendwann auch mal machen. Hab den Gedanken sofort verworfen, weil ich war ja schüchtern und introvertiert. Und letztendlich, wenn ich jetzt meinen Weg so anschaue, tja, es war wohl ein Blick in die Zukunft. Auf jeden Fall durfte ich damals diese ganz, ganz wertvollen Kurse machen, deren Wert, deren tatsächlichen Wert ich damals gar nicht begriffen habe. Das ist mir erst viele, viele Jahre später klar worden. Auf jeden Fall mir diese Kurse, wo es um Persönlichkeitsbildung, um Persönlichkeitsentwicklung ging, um Selbstliebe ging, um Selbstverantwortung ging, total geholfen, dann zu lernen, zu mir zu stehen, zu mir zu finden und vor allem viele Jahre später auch mit den Auswirkungen der Krankheit klarzukommen. Nach ein paar Jahren hat mir der Beruf aber ganz und gar nicht mehr gefallen. Irgendwann wird mir klar, dass es in der Branche letztendlich wirklich nur um Erfolg und Geld ging und der Mensch auf der Strecke blieb. Aus meiner Begeisterung wurde schnell Frust und ich habe aufgehört, dort zu arbeiten. Ich bin weiterhin selbstständig gewesen, habe aber andere Produkte verkauft. Zum Beispiel dann habe ich angefangen in einem Callcenter. Damals gab es diesen Begriff Callcenter noch nicht, aber es war letztendlich ein Callcenter. Wir haben Arzt- und Laborbedarf recht erfolgreich verkauft und waren somit die ersten am Markt, die Einmalhandschuhe verkauft haben, also so Latexhandschuhe. Und das hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. In der Zeit habe ich enorm viel Geld verdient, verglichen mit dem Arbeitsaufwand, den ich hatte. Ich habe nämlich immer nur von 9 bis um 11:30 gearbeitet. Und damals bereits fünfstellig verdient. Also es lief echt gut. Und da ich nur von 9 bis 11:30 gearbeitet habe, wurde mir der Job ziemlich schnell langweilig. Also ich hatte viel Freizeit. Und Mitte der 90er waren die Anfänge des Internet. Und auch diesen Tag werde ich nie vergessen. Es war ein Samstag. Und Samstag war immer Hausputz angesagt. Und die waren putzen. Und im Radio habe ich das erste Mal während dem Putzen von einer tollen Erfindung gehört. Und ich war begeistert. Es wurde im Radio erzählt, dass es eine neue Erfindung gab und das sei das Internet. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe meine Tätigkeit unterbrochen, habe mich auf die Kachelofenbank gesetzt und gebannt zugehört. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, mir war schlecht und ich habe gewusst, das ist meine Zukunft. Das Medium wollte ich kennenlernen. Und ich habe mir dann natürlich Infos besorgt. Ich hatte damals schon meinen ersten eigenen Computer natürlich und habe mir dann Infos besorgt und habe mir 1996 bereits meine erste private Website selber gebaut. Damals war das total exotisch und wirklich nur den reinen Computerfreaks vorenthalten. Es gab ganz am Anfang, wo wir damit begonnen haben, noch nicht mal die Möglichkeit, Bilder hochzuspielen, um sie auf einer Seite im Browser anzuzeigen, Das ging gar nicht. Also man musste da nur mühsam die Bilder, also Scanner gab es damals noch gar nicht. Man hat Bilder gefaxt, wenn dann, und das war dann natürlich schwarz-weiß. Also war sehr exotische Zeit und heute fast nicht mehr vorstellbar. Um eine Seite, eine Internetseite im Browser anzuzeigen, wartete man da schon mal so 30 Minuten oder länger. Die Internetverbindung war damals mit einem 2400er Modem und extrem langsam. Und vor allem die Telefonkosten waren enorm. In der Zeit hatte ich teilweise eine Telefonrechnung von damals 2000 Mark im Monat. Nur weil ich dem Internet verfallen war. Auf jeden Fall eignete ich mir das Wissen an, was ich braucht habe, und gründete bald schon, anfangs als Ein-Frau-Betrieb, eine Internetagentur. Und jetzt war ich damals wieder in einer Nische, in der nur Männer arbeiteten. Also Frauen, die im Internet waren, das war ja echt extrem exotisch. Also die meisten Computerfreaks, Programmierer und so weiter hatten nur keine Ahnung von Internet, aber Frauen erst recht nicht. Und ich habe mich dann eben selbstständig gemacht und kleine und mittelständische Unternehmen beraten und unterstützt, ins Internet zu kommen, Webseiten gebaut. Bald habe ich genug Aufträge gehabt und ich konnte es nicht mehr allein bewältigen. Ich habe dringend Unterstützung braucht. Und dann stellte ich die ersten Mitarbeiterinnen ein. Da eben der Beruf damals sehr extrem von Männern dominiert wurde, und ganz ehrlich, mein allererster Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, war in der Tat ein Mann. Und der hat mich nicht ernst genommen. Er war Programmierer und für den war es halt auch exotisch, dass da plötzlich eine Frau seine Chefin war. Und den habe ich dann innerhalb der Probezeit wieder gehen lassen, weil es ging gar nicht mit uns. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, bewusst in meiner Firma nur Frauen zu beschäftigen. Und das hat geklappt. Wir gingen damals, und das wurde uns von unseren Kunden auch immer wieder bestätigt, nämlich ganz anders an die Aufträge ran als die Männer. Uns war es wichtig, dass die Webseiten, die wir programmierten, damals mussten wir übrigens nur programmieren können, da gab es diese Baukästensysteme noch nicht. Auf jeden Fall die Webseiten, die wir programmierten, sollten und hatten eine Seele. Man hat gespürt hinter diesen Webseiten, wer wirklich als Firma dahinter steckte. Und das war unser absoluter Benefit und unser Alleinstellungsmerkmal. Die Internetagentur habe ich insgesamt 12 Jahre gehabt. Zur besten Zeit mit 10 Mitarbeiterinnen. Und erst als wir uns entschlossen, in die Schweiz auszuwandern, in 2009, habe die Firma schweren Herzens geschlossen. Es war eine total coole Zeit mit meinen Mädels, mit denen ich teilweise auch heute noch in Kontakt bin. Eine der wertvollsten Erfahrungen für mich dabei war, dass es bei uns eben keinen Zickenkrieg im Gegensatz zu der Finanzdienstleistung gab. Es gab keinen Konkurrenzkampf unter meinen Mädels und es gab keinen Laufsteg. All das gab es nicht. Wir arbeiteten effizient, wir arbeiten strukturiert und motiviert an unseren gemeinsamen Projekten, indem wir in unserem Team die Stärken jeder Mitarbeiterin eben förderten. Jeder hat genau das gemacht, was er am besten konnte. Und ja, ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, warum das so war. Und das war mit Sicherheit so, weil ich als Arbeitgeberin sehr, sehr großen Wert drauf gelegt habe, dass wir uns auf der sozialen Ebene gut verstanden haben. Wir waren damals eher Freundinnen, die ein gemeinsames Ziel verfolgten als Kollegen, also wir waren eher Freundinnen als Kolleginnen, kann ich so sagen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und so konnte wirklich Co-Creation passieren, obwohl es in gewisser Weise natürlich eine hierarchische Struktur war. Letztendlich war trotzdem ich die Chefin und die letztendliche Entscheidung habe natürlich ich getroffen. Und trotzdem habe ich meine Mädels mit einbezogen. Es gab kein Schaulaufen und keinen Konkurrenzkampf. Ich war zwar Chefin, aber ich befand mich auf derselben Augenhöhe und behandelte meine Mädels, meine Mitarbeiterinnen gleichwertig. Also ich wusste, die können Sachen, also zum Beispiel die Grafikerin, die Chrissy, die konnte Sachen, dann konnte ich nur davon träumen. Also das konnte ich einfach nicht. Und so durfte jede Mitarbeiterin ihr volles Potenzial einbringen und es erleben. Sie durften zum Beispiel auch bei der Auftragsannahme und bei Neueinstellungen mitbestimmen. Neue Mitarbeiterinnen haben wir damals einen Probetag angeboten, um dann gemeinsam im Team zu entscheiden, ob wir die Person gerne in unserem Team hätten oder nicht. Also es war niemals so, dass ich das alleine entschieden habe, weil ich war auf dem Standpunkt, die Mädels müssen letztendlich miteinander klarkommen. Und deswegen habe ich die einfach mit einbezogen. Aber auch so haben wir halt geschaut, also wenn ich heute die großen Firmen anschaue, wie Facebook, also gerade die Internetfirmen, die machen das heute alle so. Aber damals, wenn ich so von meiner Firma erzählt habe, wie ich das handhab, war das sehr exotisch. Zum Beispiel haben wir uns einmal in der Woche zusammengesetzt, da fand ein gemeinsames Meeting statt, in dem wir wirklich miteinander geredet haben, offen miteinander geredet haben und uns eben auch gesagt haben, wo der Schuh drückt. Also ich war immer Teil des Teams und wir wechselten uns beispielsweise, wenn wir nicht Mittagessen gegangen sind. Also wir hatten eine Kundin, die nicht weit weg war, das muss ich jetzt kurz einflechten. Eine Kundin, die 2 Kilometer weiter war und die bot Mittagstisch an. Und da sind wir dann mittags meistens hingefahren zum gemeinsamen Mittagessen und haben da die Zeit miteinander sehr genossen, im Biergarten zu sitzen. Und das ist manchmal auch zu Kosten der Arbeitszeit gegangen, weil wir einfach ein cooles Gespräch gerade geführt haben. Oder zum Beispiel im Sommer, kann ich mich noch erinnern, da war dann WM, ja klar, genau 2006, die berühmte WM in Deutschland. Da sind wir dann nachmittags, anstatt zu arbeiten, zu dieser Kundin im Biergarten und haben da Fußball geschaut. Aber ich schweife ab. Also was wir noch gemacht haben, ist zum Beispiel, dass wir uns wochenweise abgewechselt haben. Und immer mittwochs war der Tag, wo wir uns gegenseitig mittags bekocht haben, also füreinander gekocht haben. Jede Woche war eine andere dran und dann haben wir die Mittagspause miteinander verbracht und ja, waren füreinander da. Oft haben wir uns aber auch außerhalb der Arbeitszeit mit unseren Familien und Partnern zu privaten Feiern getroffen. Im Rückblick war das eine mega, mega spannende Zeit und sehr schöne Zeit. Und wenn du jetzt sagst, du willst erfolgreich als Frau und Unternehmerin sein, möchte ich dir einfach nur ein paar Tipps aus meiner langjährigen Erfahrung mitgeben. Gilt natürlich für dich als Mann auch. Also ich will da jetzt die Männer nicht ausschließen. Nur sind das halt hauptsächlich die Frauenthemen. Erster Punkt, nämlich verlang von dir nicht, dass du perfekt bist. Wir Frauen tendieren dazu, dass wir immer alles 100% machen wollen. Bei Einstellungsgesprächen habe ich halt diese Erfahrung immer wieder gemacht, dass wir Frauen sehr leicht sagen, dass wir in dem und jenem Bereich noch nicht fit sind. Ein Mann würde sowas nicht sagen. Wenn ein Mann nur 50% von dem kann, was eine Frau kann, behauptet er von sich, Experte zu sein. Während die Frau von sich sagt, sie ist Anfängerin. Also bitte hab nicht, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, hab nicht einen so hohen Anspruch an dich selber. Vergleich dich nicht mit anderen. Du musst und kannst dich gar nicht vergleichen, denn du bist einzigartig. Etwas ganz Besonderes. Jemanden mit dich gibt es nur einmal und daher bringt dir der Vergleich mit anderen gar nichts. Dann ein wichtiger Punkt, für mich war das immer ein wichtiger Punkt, verwandle dein Büro nicht in einen Laufsteg. Natürlich darfst du Frau sein, aber alles zu seiner Zeit. Natürlich kommt es auch auf die Branche an, aber im Normalfall ist es nicht wichtig, ob du Markenklamotten trägst oder wann du das letzte Mal deinen Lippenstift nachgezogen hast. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Steh zu deinen Qualifikationen und Skills, sei stolz drauf, ohne überheblich zu sein. Du leistest genauso viel und bist genauso viel wert, vor allen Dingen wie ein Mann. Und wenn du das von dir weißt und dazu stehst, dann strahlst du das so aus. Und der wichtigste Punkt überhaupt, lieb dich selber. Seh deine Einzigartigkeit, dann hast du es nicht nötig, dich ja mit Äußerlichkeiten zu definieren. Wenn du dich selber liebst, und da waren die vorhergehenden Episoden ja dazu da, dir zu zeigen, wie du lernen kannst, dich selber zu lieben. Wenn du dich selber liebst mit all deinen Stärken und Schwächen, werden dich die Menschen in deinem Umfeld auch lieben. Und das hat überhaupt nichts mit deinem Aussehen zu tun. Als wir dann in die Schweiz zogen, wurde es mit meiner Krankheit schlimmer und die wurde zum Pflegefall. Trotzdem habe ich auch in der Zeit eine Möglichkeit gefunden, meine Berufung zu leben. Ich habe meine Berufung sogar gefunden. Ich habe herausgefunden, was der Sinn meines Lebens ist, wozu diese ganzen Schritte nötig waren und wie sich das alles zusammenfügt. Wie ich dann zur Mindset-Mentorin und Mutentwicklerin geworden bin, was genau passiert ist, davon erzähle ich dir mehr in Folge 15. Ich erzähle dir, wie mein Seelenauftrag bekam und natürlich auch, ja, wie sich danach, nachdem ich den Sinn meines Lebens gefunden habe, alles plötzlich geändert hat. Aber in der nächsten Folge erstmal werde ich dir mehr von der Krankheit erzählen, die mich seit, ja, 40 Jahren, 30 Jahren, auch keine Ahnung, begleitet. Und ich werde dir berichten, was das Lymphödem ist. Jetzt habe ich nur eine Bitte, wenn dich meine Episoden inspirieren, wenn sie dir Mut machen, wenn sie dich in irgendeiner Weise unterstützen, freue ich mich über einen Kommentar. Gib mir doch nur ein Zeichen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das bei Podcasts irgendwie sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, dass man so überhaupt gar nicht weiß, wer eigentlich, ob man Zuhörer hat, wer zuhört und so weiter. Und darum bitte ich dich, lass mir doch einen Kommentar da. Sag mir, ob du mich hörst, wie dir meine Folgen gefallen, ob sie dich inspirieren, was du für dich mitnehmen konntest. Gib mir gerne Feedback oder natürlich nur positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Und wenn du den Podcast abonnierst. Und nun, gib Sorg um die. Pass gut auf dich auf, denn du bist die wichtigste Person in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.